Das ist doch ein gutes Motiv für diesen Gottesdienst. Egal, wie wir gekommen sind, einfach so vor Jesus zu stehen, um von ihm angesprochen zu werden und berührt zu werden. Ihr kennt eure eigenen Sorgen am allerbesten, die ihr mitgebracht habt, die ihr vielleicht habt für das, was in dieser Woche auf euch wartet. Ihr kennt diese Wunden, die ihr mitgebracht habt, oder die Masken, die euch vielleicht beschäftigen und ihr den Eindruck habt, ich kann nirgends richtig ehrlich sein. Wenn die wüssten, was in mir vorgeht, dann würden sie sich alle zurückziehen. Ihr kennt die Schatten, die euer Leben vielleicht so ein bisschen verdunkeln. Ihr wisst, was in dieser Woche war. Manche bringen vielleicht noch so ein Urlaubsfeeling mit und würden sich wünschen, ach, ich könnte noch eine Woche Algarve dranhängen, es wäre schön gewesen, ist nicht so. Andere bringen das große Glück mit, dass irgendwas Wunderschönes passiert war, irgendeine gute Nachricht. Andere kommen dagegen voller Trauer oder Traurigkeit, erleben einen großen Schmerz gerade oder einen Frust. Vor dir kommt mein Herz zur Ruhe. Und ich wünsche jedem Einzelnen von euch, dass ihr in dieser Zeit, in diesem Gottesdienst, egal in welcher Situation des Gottesdienstes auch immer, euer Herz zur Ruhe kommt. Ihr vor Jesus so ganz offen und ehrlich sein könnt, um von ihm beschenkt zu werden, erfrischt zu werden, aufgerichtet und ermutigt zu werden, weiterzugehen, einen nächsten Schritt zu gehen, gemeinsam mit ihm. Deswegen auch von meiner Seite aus ein ganz herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst hier in der FEG Viva. Kurz zu meiner Person, da gibt es nicht so viel zu sagen. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Andrea, schon seit 29 Jahren. Wir haben gemeinsam 3 Söhne, 2 Schwiegertöchter, fast 3 Schwiegertöchter. Im nächsten Jahr gibt es eine nächste Hochzeit. Wir haben einen Enkel. Der ist im Moment noch gut verpackt, wird dann im Dezember ausgepackt werden, voraussichtlich. Und wir sind jetzt seit heute genau im 4. Jahr unserer Pastorentätigkeit in der FEG in Hoffenheim, waren davor 11 Jahre im Südschwarzwald in Kandern und davor noch einige andere Stationen. Und wir sind sehr dankbar, dass wir jetzt hier sein können im Kraichgau, so am Rand der Kurpfalz. Und ich bedanke mich herzlich für die Einladung, heute hier im Gottesdienst dann auch die Predigt zu übernehmen. Und wenn ihr noch welche Fragen habt, kommt dann auch persönlich auf mich zu. Ich werde die Predigt in dieser Du-Form halten. Ich möchte damit niemandem zu nahe treten, aber es macht es für mich einfach leichter. Mit manchen bin ich bereits per Du. Also ich möchte niemanden jetzt tatsächlich auf die Füße treten, damit, wenn es euch unangenehm ist, dann denkt für euch, Sie, Abstand, alles in Ordnung, ja? Aber ich werde trotzdem bei dieser Du-Form bleiben. Vielleicht kennt ihr auch solche Situationen, wo man dann abends zurückblickt und denkt, also heute wäre es besser gewesen, ich wäre im Bett geblieben. Und man wünscht sich, man wacht irgendwie aus einem bösen Traum auf und alles, was an diesem Tag war, war irgendwie so irreal. Solche Tage, wo so ein Unglück an das andere kommt und man denkt, das kann ja gar nicht sein, ich habe da irgendeinen Pachtvertrag auf Unglück abgeschlossen. Das Auto springt nicht mehr an, die Waschmaschine gibt komische Geräusche von sich, der Junior bringt dann aus der Physik dann eine Klassenarbeit mit einer 5 zurück, Versetzung gefährdet meinetwegen. Der VfB Stuttgart spielt gegen Union Berlin nur 0-0 und steigt in die 2. Liga ab. Das Chaos ist perfekt. Wer lacht jetzt? Wir unterhalten uns später nochmal. Aber ihr kennt solche Tage, wo man denkt, schlimmer geht's eigentlich nimmer. Also das kann nicht mehr schlimmer kommen jetzt, sowas, wie es heute alles passiert war. Aber vielleicht geht's dann doch nochmal etwas schlimmer. Zumindest für diese 7 Männer, die heute so im Zentrum des Gottesdienstes stehen werden in dieser Predigt. Für diese 7 Männer kam es tatsächlich noch schlimmer. Die versuchen gerade so ihren tiefen Frust des Lebens zu bewältigen. Eine ganz tiefe Traurigkeit, eine Trauer, ein Trauma zu verarbeiten. Sie müssen den Tod von Jesus Christus, ihrem Meister, wegstecken. Und die können wirklich sagen, schlimmer geht's nimmer. Was die in den letzten Tagen erlebt haben, war der blanke Wahnsinn für sie. Sie mussten hilflos mit ansehen, wie Jesus aus ihrer Mitte gerissen wurde, an einem Holzkreuz hingerichtet wurde, getötet wurde. Und das hat sie in eine Schockstarre versetzt. Sie waren atemlos. Sie hatten es nicht verstehen können. Sie waren 3 Jahre gemeinsam mit ihm unterwegs und konnten sich persönlich in unzähligen Gesprächen und gemeinsamen Erlebnissen davon überzeugen, wie genial es ist, mit Jesus zusammen zu sein, vor ihm zu stehen und mit ihm leben zu können. Das war das größte Glück ihres Lebens. Es war für sie geradezu begeisternd, Jesus, Gottes Sohn, bei seiner Inkognito-Mission auf dieser Welt zu begleiten können und ihm auf die Finger schauen zu können, wie Jesus diese grenzenlose Liebe Gottes in seinem Umfeld ausgebreitet hat, wie es ansteckend wirkte, mit ihm zusammen zu sein, wie er mit benachteiligten Menschen umging, wie von ihm was ausging in die Bevölkerung hinein, was die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat. So viel Zuwendung. So viel Klarheit, so viel Gottes Gegenwart. Und sie waren in der ersten Reihe mitten dabei. Und ausgerechnet er wurde hingerichtet. Das überstieg ihr Denkvermögen. Sie kamen nicht klar damit. Sie konnten sich kurze Zeit später auch von seiner Auferstehung persönlich überzeugen. Sie erlebten, dass das Grab leer war an dem Ostermorgen. Und sie erlebten auch, wie Jesus sie seither auch 2-mal persönlich besucht hat, sie aufgesucht hat in ihrem Haus, wo sie sich aufgehalten haben, um mit ihnen Kontakt zu pflegen. Und vieles hat er ihnen in dieser Zeit nach Ostern auch erklärt und aufgeschlüsselt. Sie konnten es verstehen. Und trotzdem war das aber nicht mehr dasselbe wie zu der Zeit, wo er persönlich noch in ihrer Mitte lebte. Er sagte ihnen auch, sie sollten jetzt 50 Tage warten, bis dann an Pfingsten der Heilige Geist kommen würde, um diese großartige Mission von Jesus weiter fortzusetzen. Jesus hatte seinen Auftrag erfüllt und es wäre nun an dem Heiligen Geist, diese Mission nun weiterzubringen. Aber 50 Tage warten auf was, was man nicht kennt, ist schwierig. Diese 7 Männer fühlten sich da etwas überfordert. Sie konnten nichts damit anfangen. Und so beschließt dann Petrus, der Frontmann von dieser kleinen 7-köpfigen Truppe, an den Ausgangspunkt ihrer gemeinsamen Zeit mit Jesus zurückzukehren. Raus aus der Stadt, raus aus Jerusalem, wieder nach Hause zurück in den Norden Israels, nach Galiläa, an den See Genezareth. Dorthin, wo sie Jesus zum ersten Mal begegnet sind, dorthin, wo alles angefangen hat. Hier wurden sie von Jesus aufgefordert, ihre Fischernetze und Boote zurückzulassen, um jetzt mit ihm gemeinsam in Israel unterwegs zu sein. Und jetzt sind sie wieder hier, nach diesen 3 Jahren. Vom Leben gezeichnet, mitten in dieser Trauer, vom Frust überrollt. Und jetzt kommt es hier zu einem Ereignis, das dieser Predigt heute zugrunde liegen soll. Und vielleicht kann es dir persönlich in deiner Situation vielleicht so einen kleinen Blick öffnen, vielleicht sogar eine Tür öffnen, wo du durchgehen kannst, um deinem Frust zu trotzen. In die Zukunft zu gehen, im Vertrauen, im Glauben an Jesus Christus. Ich möchte dieses Ereignis mal zitieren, so wie Johannes es uns aufgeschrieben hat. Johannes war persönlich Augenzeuge, er war einer von diesen 7 und er hat es dann später so notiert. Ich zitiere Johannes 21, 1-6. Ihr könnt sie vorne an der Leinwand auch dann wörtlich mitlesen. Später erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus, da war ja er einer davon, und 2 andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, Kinder, habt ihr ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fischfang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Soweit dieses Zitat, das uns Johannes aufgeschrieben hat. Nun sind sie also wieder an diesem See auf der Suche nach ihrer Bestimmung, auf der Suche nach irgendeiner Zukunft. Wo ist ihr Platz? Wo können sie weiter was tun und gestalten? Wo gehören sie hin? Sie suchen nach einer Perspektive, vielleicht auch nur nach etwas Ablenkung aus ihrer Tristesse. Ablenkung von diesen ganzen schrecklichen Ereignissen, die zurückliegen. Petrus schlägt vor, ihrer alten Betätigung als Fischer wieder nachzugehen. Vielleicht haben sie es noch drauf, auch nach 3 Jahren Auszeit gemeinsam mit Jesus. Sie wollten sich auf jeden Fall irgendwie nützlich machen, für irgendwas gut sein und vielleicht sich nur irgendwie ein bisschen beschäftigen, um vielleicht wieder ein bisschen Boden unter die Füße zu kriegen, ein bisschen Stabilität ins Leben hineinzubekommen. Sie wollten was tun. Und so verbringen sie jetzt mit den ausgeworfenen Netzen ihre Nacht auf dem See. Sie erleben diese Stille der Nacht wach, erwartend, dass irgendeiner mal ins Netz geht, in Gedanken versunken, aber irgendwie eine Nacht ohne Jesus. Die Nächte können so lang sein ohne Schlaf. Vielleicht kennt das manche aus eigener Erfahrung, dass die Stunden dann kaum vergehen und man schaut auf den Wecker und es geht nicht voran. Wach. Und so vergehen diese Stunden im Boot kaum, während die Männer einfach nur warten und untätig im Boden sitzen. Und mit jeder Minute, die sie in dieser Situation verbringen und die Netze leer bleiben, sinkt ihre Stimmung immer weiter ins Bodenlose. Sie trauern um Jesus und verlieren sich gedanklich immer in diesen Erinnerungen an ihn. Ab und zu durchbricht dann einer die Stille, indem er dann nur noch flüstert. Und all diese flüsternden Gespräche begannen immer mit diesem einen Satz, so stelle ich mir das vor. Bist du noch damals? Als Jesus noch da war, haben wir das und jenes erlebt. Kennst du noch diese Situation, diesen Menschen, den wir da getroffen haben und diesen und jenen Kranken und diese und jene Stadt? Sie erinnern sich an die früheren Zeiten, aber nur um ihre jetzige innere Leere in irgendeiner Weise nicht so schmerzhaft spüren zu müssen. Und sie reisen in die Vergangenheit, um der Gegenwart irgendwie entfliehen zu können und sind dabei aber mitten im Frust ihres Lebens gelandet. Dabei erleben sie jetzt ein Phänomen, das immer wieder unter Christen anzutreffen ist und das ihr vielleicht persönlich auch kennt. Jedenfalls mir kommt es sehr, sehr bekannt vor. Der Glaube aus der Konserve. Ja, früher war die Beziehung zu Jesus noch irgendwie anders, brennend vielleicht und lebendig. Heute dagegen ist irgendwie so alles etwas abgekühlt, etwas so steril und so abgestanden geworden. Gar nicht mehr so dieses Prickelnde, dieses Eifrige, was wir mal erlebt haben. Die Erfahrungen mit Jesus aus früheren Zeiten sind konserviert. Die sind auch tatsächlich geschehen, die kann uns auch keiner mehr nehmen. Aber die sind nur noch so eingedost. Nicht mehr, die greifen nicht mehr so richtig ins Leben ein. Irgendwie ist im Leben die Luft raus, trotz dieser ganzen Erinnerungen. Manche denken vielleicht von euch auch, so wie ich das immer gerne tue, an frühere Missionseinsätze, die man so in der Jugendzeit erlebt hat. Eidlingen wurde genannt. Boah, da, genial, dieses Miteinander da zu erleben auf dem Platz. Früher. Packende Seminare oder Freizeiten miteinander, phänomenale Gebetserhörungen, Zeiten, in denen Gott so nah war, so spürbar, so aktuell. Ich persönlich habe noch viele gute Erinnerungen an die Erfahrungen in meiner Jugendzeit, Erfahrungen mit Jesus. Ich erinnere mich an den Chor von fast 100 jungen Leuten, wo wir auf Einsätzen unterwegs waren. An einen Schülerbibelkreis in Mühlacker mit damals 60, 70 Leuten, die sich in den großen Pausen, in jeder großen Pause getroffen haben. Diese Erinnerungen sind aktuell. Nicht nur, weil ich mich jetzt in den Chor in meine Frau verliebt habe. Das natürlich, das war das i-Tüpfelchen natürlich. Sogar das Wesentliche wahrscheinlich, ja. Die Erinnerung ist da und sie löst auch leuchtende Augen aus, bei mir auf jeden Fall. Und ich habe vor vor nicht wenigen Tagen alte Bilder, Dias, hat man damals noch gemacht, ja. Manche erinnern sich noch an diese Zeit, digitalisiert. Und da wurden diese Erinnerungen natürlich wieder aufgefrischt. Was haben wir nicht in diesen Jahren alles zusammen erlebt und miteinander natürlich und auch mit Gott erlebt? Aber vieles von damals wurde vielleicht inzwischen vom Leben überholt. Es hat sich als nicht tragfähig und auch als nicht tief genug erwiesen. Und vielleicht ähnelt dein Leben vielleicht gerade auch so einer Bootsfahrt auf dem See. Lange Gesichter, enttäuschte Hoffnungen, leerer Bauch und nichts im Netz. Es ist gut und gerade auch in Krisenzeiten hilfreich, wenn man auf einen reichen Erfahrungsschatz mit Jesus zurückblicken kann. Was man alles erleben konnte mit Jesus, es sind wirklich Schätze. Aber jeder, der schon Frust und Krise erleben musste, und ich tippe da mal auf 100%-Quote hier, jeder, der das durchgemacht hat, weiß auch, dass dieser Rückblick auf frühere Tage nicht die Kraft hat, uns aus einer Krise herauszuholen. Die Erinnerungen bei den Freunden von Jesus damals waren auch gut, um die Hoffnung am Leben zu halten. Es könnte ja tatsächlich auch mal wieder was anderes kommen. Es könnte ja wirklich alles gut gehen und am Ende Jesus tatsächlich als großer Sieger aus dieser Situation hervorgehen. Aber jetzt im Moment auf dem See leiden sie an Hunger und Frustration. Natürlich denken sie in diesen stillen Stunden an die Anfangszeit mit Jesus zurück, als sie schon mal mit leeren Netzen nach Hause zurückgekehrt waren auf einem Fischzug, wo nichts drin war. Damals hatte Jesus sie aufgefordert, nochmals rauszufahren. Damals saß er aber mit im Boot dabei. Und was sie dann gefangen haben, das konnten ihre Netze und Boote kaum mehr fassen. Sie drohten unterzugehen, so wird es protokolliert. Unbegreiflich, wozu Jesus imstande ist. Aber jetzt ist er eben nicht im Boot. Jetzt hat er sie verlassen. Aus ihrer Perspektive. Und sie sind wieder da, wo alles begonnen hat, nur mit dem entscheidenden und gravierenden Unterschied. Ihnen fehlt jetzt Jesus. Nicht nur der Fisch im Netz, Jesus ist nicht mehr da. Und das macht es so trostlos. Und so müssen sie grausam erleben, dass die Erinnerungen an frühere Tage einfach nicht satt machen können. Nahrung für den Glauben gibt es eben nicht als Konserve. Genauso wenig, wie es eine Ehe aus der Konserve geben kann. Wir haben fast 30 Jahre jetzt hinter uns gemeinsam und wir können auf viele Erfahrungen zurückblicken in diesen 30 Jahren. Gute und auch schlechte Zeiten und die haben unser Leben reich gemacht. Aber diese Erinnerungen, die können mir nur Hoffnung verleihen, dass es vielleicht, wenn wir jetzt gerade eine Krise durchmachen würden, es wieder besser werden kann. Wir haben es ja schon mal erlebt und wir sind ja die gleichen Personen. Aber Kraft für jetzt, um uns herauszuhelfen, haben diese Erinnerungen nicht. Ehe geht nur in einer Beziehung, in einer Begegnung. Und Beziehung geht immer nur im Hier und Jetzt. Wie gehen wir jetzt miteinander um? Jetzt in der Gegenwart, das ist die entscheidende Frage. Wie begegnen wir uns? Wie gehen wir jetzt aufeinander ein in den unterschiedlichen Bedürfnissen, die wir haben? So wird genauso auch der Glaube aus der Erinnerung nicht genährt. Es ist nicht möglich, sondern nur aus der Begegnung mit Jesus im Hier und Jetzt. Es gibt solche Zeiten in unserem Leben und ich kenne die auch aus meinem eigenen Erleben, Erfahrungsschatz. Solche Zeiten, in denen wir Jesus nicht mehr sehen. Und vielleicht stehst du da gerade auch mittendrin. Zeiten, da findest du nichts mehr zum Freuen. Deine Netze sind leer. Enttäuschung und Frust, Niedergeschlagenheit. Und das legt sich wie ein schwerer Nebel auf die Seele. Der Glaube ist auf Sparflamme geraten und Jesus scheint uns so weit weg, vielleicht nur noch ein Begriff, nur noch ein Name, vielleicht noch eine Erinnerung an schöne Zeiten damals. Und nach Möglichkeit sollte das auch keiner merken. Auf jeden Fall keiner aus der Gemeinde. Das könnte ja richtig doofe Nachfragen auslösen. Und so kommen wir vielleicht weiterhin, aber tragen dann diese Masken, von denen wir in dem Lied vorher gesungen haben. Und wir sind gar nicht mehr wir selber. Maskiert in unserer Niedergeschlagenheit. Mich haben solche Erfahrungen schon manches Mal eingeholt und vielleicht kennst du sie auch. Und vielleicht kann dir diese Erfahrung von diesen 7 Männern damals, heute an diesem 1. September, vielleicht auch so eine kleine Tür öffnen, um wieder zu einer Begegnung mit Jesus zu kommen, so im Hier und Jetzt anzukommen, auch im Blick auf einen Glauben. Denn Johannes hat es mit diesen Worten protokolliert. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Ich glaube, darin liegt die Lösung, von der Manuela vorher gesprochen hat. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Was für eine Ein Satz in diese düstere Situation dieser 7 Freunde hinein. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Ich glaube, diese wenigen Worte werfen auf die Szene plötzlich ein ganz anderes Licht, überhaupt erst mal Licht. Jesus ist da mitten in der Erfolgslosigkeit. Jesus ist da mitten in ihrer Traurigkeit, mitten in ihrem Frust, den sie gerade erleben. Er ist da, auch wenn alle aktuellen Erfahrungen komplett und konsequent dagegen sprechen. Er ist da in diesen schlimmen Nächten der Einsamkeit, wo der Zeiger nicht mehr voranrückt. Er ist da, auch wenn seine Nähe nicht mehr spürbar ist. Wenn du dich allein fühlst und denkst, deine Gebete dringen einfach nicht mehr durch. Wenn du dich auf dich selber gestellt fühlst oder überfordert bist, ohne Perspektive, wie es wieder werden könnte, Jesus ist da am Ufer deines Lebens. Und dabei ist interessant, wie Johannes in dieser Situation ausdrücklich betont, dass Jesus von diesen 7 Männern gar nicht erkannt wird. Er ist der große Unbekannte am Ufer. Sie wissen gar nicht, wer es ist. Sie haben einfach einen Menschen gesehen, am Ufer stehen. Und sie sehen, der hat irgendwie einen Grill angezündet. Jedenfalls da lodert am Strand ein kleines Feuer. Und sie haben keine Ahnung, dass es Jesus ist. Und sie können seinen Einfluss auch überhaupt nicht spüren. Da dringt nichts durch zu ihnen ins Boot. Und er hat noch kein einziges Wort zu ihnen gesprochen. Es hat sich also objektiv überhaupt nichts geändert. Und trotzdem beschreibt dieser kleine Satz die entscheidende Wende in dieser Situation, die alles auf den Kopf stellt. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Jedem Einzelnen aus unserer Mitte hier kann dieser Satz für sein Leben ganz persönlich zugesprochen werden. Nimm ihn für dich, gleich völlig egal, wie du dich fühlst, egal, was du wahrnehmen kannst von Jesus, er ist da. Er ist hier an diesem Ort. Vielleicht ist dir das gerade zum allerersten Mal in deinem Leben so bewusst geworden, weil du mit Jesus bislang eigentlich noch nicht so viel am Hut hattest. Er steht hier jetzt am Ufer deines Lebens und erwartet dich. Er ist vielleicht für dich auch noch so der große Unbekannte, so wie für diese 7 damals auch. Aber er will sich dir zeigen. Er will sich dir ganz persönlich vorstellen, um dir deutlich zu machen, wie wichtig du ihm bist, wie sehr er dir in Liebe verbunden ist. In deiner schwierigen Situation. Er kommt zu dir. Vielleicht hast du dich auch eher in den Freunden von Jesus wiedergefunden, die im Boot sind. Die kannten ihn zwar schon seit geraumer Zeit, aber hatten ihn irgendwie so verloren. Bei denen damals war es klar, okay, verloren durch die Hinrichtung. Vielleicht ist er dir auch so irgendwie abhanden gekommen. Vielleicht ist es aktuell eine große Traurigkeit, die den Zugang zu Jesus verstellt hat. Vielleicht sind es andere Interessen, die sich in den Vordergrund gedrängt haben. Vielleicht auch ein Übermaß an Verantwortung und Verpflichtung, dass für ihn kaum mehr Zeit bleibt, um Beziehung zu pflegen. Das kann so vieles sein. Und ich meine das überhaupt nicht vorwurfsvoll. Ich kenne mein Leben, ihr kennt euer Leben. Wir sitzen da im selben Boot. Aber dann ist das jetzt auch deine Stunde. Jesus steht am Ufer. Er will dir begegnen, ganz gleich, ob zum ersten Mal oder nach einer längeren Durststrecke, die sich vielleicht über Tage, Wochen oder gar Monate, Jahre vielleicht sogar hinzieht. Das spielt keine Rolle. Jesus steht jetzt hier und sehnt sich nach deiner Reaktion. Er will, dass er zu dir ganz persönlich reden kann. Er will eine Beziehung zu dir aufnehmen, auf Resonanz stoßen. Und anhand dieses Ereignisses können wir so Schritt für Schritt ableiten, wie das Jesus anpackt. Der nächste Schritt ist der, dass diese Männer im Boot sehr direkt anspricht. Ich sage bewusst anspitzt, weil es wirkt nicht sehr einfühlsam, was Jesus sagt. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ihr mit einer großen Erfolglosigkeit im Boot sitzt und jemand sagt zu euch so richtig: Kinder, habt ihr ein paar Fische zu essen? Oh, voll getroffen, ja. Das finde ich jetzt nicht so richtig glücklich gewählt. Wer will denn schon auf einen Makel aufmerksam gemacht werden? Es ist ungefähr so, wie wenn ihr an einer großen Ampelkreuzung steht und habt den Motor abgewürgt, hinten hupt es erstmal und dann klopft es an der Scheibe, an der Fensterscheibe der Fahrerseite und jemand fragt so richtig einfühlsam: Haben Sie den Motor abgewürgt? Ich befürchte, ich würde an dieser Kreuzung nicht christlich reagieren. Ich kann es nachvollziehen, wie David in Psalm 58, Vers 7 beten konnte: O Gott, schlage ihnen die Zähne ein. Zitat Ende. Es war nicht von mir. Es tut so weh, bei einem Fehler, bei einem abgewürgten Motor erwischt zu werden. Es ist so verletzend, bei einem wunden Punkt berührt zu werden. Aber Jesus tut das. Er legt den Finger genau an die richtige Stelle, auch wenn es weh tut. Weil er weiß, nur so kann Heilung geschehen. Man muss auch diesen Schmerz umarmen lernen. Und so hilft er seinen Freunden, auch im Schmerz. Wenn Jesus in unserem Leben den Finger auf die wunde Stelle legt, und da kennt ihr eure wunden Stellen, ich kenne meine ganz persönlich, dann eben nicht, um uns zu erniedrigen, um uns fertig zu machen, uns um mal richtig eine reinzudrücken, sondern um zu heilen. Und wenn er uns auf unsere leeren Hände aufmerksam macht, dann doch nur, um sie zu füllen mit Gutem, was von ihm selber kommt. Natürlich ist es demütigend, sich seiner eigenen Ohnmacht so bewusst zu werden. Und wenn mir Jesus vor Augen stellt, wie wenig ich ihm bringen kann, wie wenig vielleicht Gutes aus mir herauskommt, wie wenig Chancen ich auf jeden Fall habe, durch meine persönlichen Leistungen, durch meine Taten und Tätigkeiten bei ihm mir Eintritt zu verschaffen. Ich komme da nicht durch. Ich schaffe das nicht, mich bei Gott in irgendeiner Form in ein gutes Licht zu rücken, dass es ihm bewegen könnte, mir den Einlass zu verschaffen. Ich habe dann nicht genügend auf der Pfanne.
Es ist unangenehm, wenn man sich feststellt und vor Augen führen muss, ich habe es nicht geschafft, ich habe mich nicht schuldlos halten können. Wer will sich denn schon eingestehen, dass die eigenen Anstrengungen und Bemühungen gar nicht ausreichen, um zu Gott zu gelangen und dann zu merken, das Lebensziel ist mir außer Reichweite geraten. Ich komme nicht zu ihm durch. Und wenn Jesus nun trotzdem immer wieder unsere Unzulänglichkeit und unsere Ohnmacht aufdeckt, dann nur, um uns darauf hinzuweisen, dass er uns daraus befreien kann. Bei ihm ist die Rettung. Er ist unsere Rettung. Wir werden es gleich singen in den nächsten Liedern. Jesus, Erlöser der Welt, das ist meine Hoffnung. Und so bleibt und ist unser Satz, unser Platz in seiner Gegenwart, und zwar rund um die Uhr. Noch ein letzter Gesichtspunkt ist mir wichtig geworden. Glaube aus der Beziehung. Denn aus dieser Begegnung, die noch mal ganz oberflächlich war, Jesus am Ufer, die im Boot, große Distanz dazwischen, aus dieser Begegnung entsteht jetzt auf einmal eine Beziehung. Wenn wir auf dieses Wort von Jesus hin reagieren, entsteht Beziehung. Es bleibt nicht bei einer einmaligen Begegnung. Wenn wir merken, hier ist der Ort, an den ich hingehöre, in seine Gegenwart. Nicht in der Erinnerung an bessere Zeiten, sondern jetzt, im Hier und Jetzt. Vielleicht gerade mitten im Chaos drin, aber hier ist Jesus. Diese Beziehung zu ihm ist nicht nur auf irgendwelche besonderen Momente begrenzt, in denen wir uns auf ihn konzentrieren, Gottesdienst vielleicht oder gleich noch ganz tiefgehend die Feier des Abendmahls, ganz besondere tiefgehende Momente. Wohl auch, aber Beziehung, die ist alltagstauglich, rund um die Uhr, 24 Stunden an 7 Tagen die Woche. Den ganzen Tag über, auch wenn wir unserem normalen Alltag nachgehen, in den vielen tausend Kleinigkeiten, wir leben diese Verbundenheit mit ihm. Und wir merken, dass wir ihn brauchen, dass wir geradezu abhängig sind von ihm, ohne dass er uns dazu zwingen würde. Diese Beziehung, die nährt sich nämlich vielmehr aus einer Liebe, die davon fasziniert ist, dass der andere noch viel mehr liebt. Ihr kennt vielleicht dieses Spiel, wir haben es mit unseren Kindern, als sie noch klein waren, immer wieder gespielt. Ich liebe dich bis an die Decke. Antwort: Ich liebe dich bis zum Dach. Ich liebe dich bis an die Spitze der Bäume. Ich liebe dich bis zum Mond und bis zu den Sternen. Und Jesus setzt den Schlusspunkt und sagt, ich liebe dich bis in meinen Tod. Und da geht's nicht mehr drüber. Das ist das Maximum, was an Liebe erlebt werden kann, dass einer mir sagt, du bist mir mein eigenes Leben wert. So sehr liebe ich dich. Es gibt keine größere Liebe als die, die Jesus seinen eigenen Tod erleiden ließ. Und so folgen jetzt die Freunde von Jesus dieser Aufforderung von ihm, das Netz auf der anderen Seite, auf der rechten Seite über Bord zu werfen und erleben, wie auf einmal wunderbarerweise, ich meine das im wörtlichen Sinn, ein riesiger Fischschwarm gefangen wird. Und erst jetzt erkennen sie, dass es Jesus ist, der die ganze Zeit schon gegenwärtig war. Er ist es, der ihnen den Finger in die Wunde gelegt hat. Er ist es, der ihnen den Tipp mit der anderen Bootsseite gab. Und er ist es auch, der am Ufer steht und auf sie wartet, bis sie mit diesem großen Fang dann schließlich ans Ufer gerudert sind. Und Petrus schwimmt dann vorne weg, so wie er immer war, so als Protagonist und Frontman, und zieht das Netz schließlich mit den ganzen Fischen an Land. Und das ist in dieser Beziehung zu Jesus immer wieder mal zu erleben. Und wir können staunen darüber. Wir hören auf ihn und tun auch, was er sagt, und kommen dann aus dem Staunen nicht mehr raus, was er alles damit bewirkt. Was er alles tut. Wir bemühen uns und wir rudern dann auch kräftig in unserem Einsatz, dass wir irgendwie zu Jesus kommen und merken dann, er hat den Fisch ja schon auf dem Grill. Da ist ja schon alles fertig. Der ist ja gar nicht angewiesen auf meine Fische, die wir jetzt im Schlepptau haben. Der Fisch ist gar. Es ist niemals so, dass wir Jesus mit unserem Erfolg und unserer Mitarbeit oder unserem Einsatz irgendwie beeindrucken müssten. Niemals müssen wir es ihm beweisen, dass wir es auch drauf haben und dass er sich uns zuwendet. Er ist doch von sich aus an uns interessiert. Und so bleibt unsere Beziehung bestehen, auch wenn sie durch Durststrecken und Dürrezeiten und durch Frustsituationen geht. Entscheidend dabei ist, dass wir in der Stille nicht nur Erinnerungen pflegen, sondern Jesus entdecken, der bei uns ist. Dann können wir es täglich frisch erfahren, dass er uns versorgt, dass er uns gebraucht, dass er uns erwartet und dass er uns beschenkt mit seiner Gegenwart. Und das gilt für alle Zeit. Hier in seiner Nähe ist unser Platz. Jesus ist hier. Was für ein Glück. Ich möchte ihm in einem Gebet danken. Bitte behalte Platz dazu. Jesus Christus, was für ein riesiges Geschenk, dass du am Ufer unseres Lebens stehst. Dass du von dir aus unsere Nähe suchst. Und du kennst die Situationen, die jeder Einzelne immer wieder durchmacht, wo wir das eben gerade nicht so spüren und nicht so wahrnehmen können. Und wir vielleicht große Zweifel haben an unserem Glauben, vielleicht sogar Zweifel an dir selber und allem, was für uns vielleicht bisher wichtig und heilig war. Aber du behältst deinen Stand am Ufer unseres Lebens. Und ich danke dir, dass wir dir begegnen können. Und lass daraus wieder eine tiefe Beziehung wachsen. Lass uns darin erleben, wie du uns versorgst, dass du den Fisch schon längst auf der Pfanne hast. Danke dafür, dass du mit uns unseren Alltag teilen willst, die guten und die weniger guten Tage. Es sind Tage mit dir. Und so hilf uns auch, die schweren Zeiten zu umarmen und darin zu erleben, wie wir dich darin entdecken können. Du, unser großer Geliebter. Amen.